Heute Morgen, ich habe gerade die Zettel weggelegt von Martin und ich sehe, du hast genauso große Buchstaben auf deinen Zetteln wie ich auch. Das, hast du für mich gemacht. Danke, ist gut. Ist doch schön, dass es das heute gibt. Ne? Dass man, also ich könnte, sonst müsste jemand anders vorlesen, ne? Und dann könnte ich vielleicht was dazu sagen. Ich könnte das nicht mehr lesen aus den kleinen, aus der Bibel, wie ich das früher gelesen habe. So, ja, auch sonst schön, schöner Gottesdienst bis jetzt, gefällt mir. Und ich hoffe, dass ich das jetzt nicht vermassel, nachdem das so klasse angefangen hat. Ich habe ein Thema für meine Predigt, was für viele Leute auch überraschend sein wird. Ich lege da mal die Brille vorsichtig hin. Und dieses Thema kam dadurch, Martin sagt, was für ein Thema hast du denn? Dann können wir da vielleicht uns ein bisschen drauf einstellen. Und da musste ich das, dem Kind einen Namen geben. Und das habe ich dann getan. Und zwar ist das Thema das Leben leben. Keine Zeit für halbe Sachen. So macht man das ja. Ne? So eine Überschrift. Das Leben leben, keine Zeit für halbe Sachen. Ich bin in dieser Woche durch verschiedene Ereignisse dazu gekommen, mal ein bisschen in der Bibel, sprich Internetbibel, das ist ja, klappt ja noch viel besser, ein bisschen zu suchen zu dem Thema Leben, ne? Das Leben genießen und so. Und da bin ich auf einen Text gestoßen, der im ersten Moment doch ein bisschen verwunderlich ist. Und das ist der Text aus Prediger 9, Vers 7 bis 10. Als ich ganz jung war, habe ich immer versucht, in der Bibel keine Widersprüche zu finden. Ne? Als ich junger Christ war, war ich immer erschrocken, wenn ich was gefunden habe, was so ein bisschen auf den ersten Blick dem widerspricht, was ich bis jetzt gehört habe, was die Bibel so hergibt und was man in der Bibel so lesen kann. Nun ist die Bibel ein dickes Buch, 66 Bücher von wie viele Autoren? 49 oder so. Weiß man nicht, man geht von 9, das lernst du auf einer evangelikalen Bibelschule, lernst du halt 49, glaube ich. Ich habe das so gelernt. Dann streiten sich die Gelehrten auch noch darüber, ob der Name, der da drüber steht, auch wirklich der Autor ist. Das ist aber alles nicht so fürchterlich wichtig für so eine Predigt hier heute Morgen. Darüber kann man sich in Bibelstunden und Bibelarbeiten auseinandersetzen. Wir haben hier den Prediger und dieses Buch wird von den Leuten unserer Couleur tatsächlich dem König Salomo zugeschrieben. Es gibt Theologen, die sich da viel Mühe gemacht haben, was anderes rauszufinden. Eins ist sicher, dass dieses Buch wiedergibt, ne, uns in der Bibel wiedergibt, den Blick des Salomo, ne, nach seinen vielen Erlebnissen in seinem Leben, dieses weisen Mannes. Salomo hatte sicher von Gott Weisheit erbeten, ne, für die Leute, die Bescheid wissen und für die, die es nicht wissen. Salomo ist von Gott gefragt worden, im Grunde, was möchtest du von mir? Und Salomo hat nicht, hier, drei Wünsche frei, kennen wir, ne? Da hat er nicht gesagt, im Lotto gewinnen, sondern er hat gesagt, Weisheit, gib mir Weisheit. Und dann hat Gott gesagt, wenn du mich um Weisheit gebeten hast, dann will ich dir Weisheit geben und darüber hinaus noch Reichtum und alles andere, was nicht so fremd ist. Ein weiser Mensch wird normalerweise auch nicht komplett verarmen oder vor die Hunde gehen, sondern er wird sein Leben in Weisheit leben und dann auch sicherlich sein Auskommen haben. Und das sah bei Salomo für viele von uns, wir wissen das, so aus, dass er Tausende von Pferden und Häuser und auch noch, ob das so toll war, ganz viele Frauen hat er auch noch gehabt. Er hat also alles im Überfluss gehabt. Aber er hat auch Weisheit gehabt und Weisheit gewonnen in seinem Leben, weil er nämlich auch Abstürze erlebt hat. Und man darf diesen Text, den wir jetzt hören, diesem einer Zeit zuordnen, also in seiner Lebenserfahrung, wo er schon einiges kapiert hatte, ne, über das Leben. Ich lese das jetzt mal vor. Prediger 9, Vers 7 bis 10. Auf! Iss mit Freuden dein Brot und trink fröhlich deinen Wein. Denn Gott gefällt schon lange, was du tust. Jederzeit trage festliche Kleider und spare nicht mit duftendem Öl auf deinem Haar. Genieße das Leben mit einer Frau, die du liebst. So verbringe alle Tage deines vergänglichen Lebens, die Gott dir unter der Sonne schenkt. Alle Tage, die nur ein Windhauch sind. Ja, das ist dein Anteil am Leben und an deiner Arbeit, mit der du dich unter der Sonne abmühst. Was immer deine Hand zu tun bekommt, abmühst, Pause. Was immer deine Hand zu tun bekommt, das tue mit deiner ganzen Kraft. Jetzt wird's unschön, denn du bist unterwegs in die Unterwelt. Dort aber kannst du nichts mehr tun und planen, nicht mehr wissen und denken. Ich fange jetzt mal gleich mit dem Ende an, um das aufzulösen, damit wir nicht alle am Rattern sind die ganze Zeit. Wir haben hier eine Zeit, dieses Buch stammt aus einer Zeit, wo im Volk Israel noch gar nicht so groß das Thema war, was passiert eigentlich nach unserem Tod, ne? Sowas wie Auferstehung und ewiges Leben war noch nicht ein wirkliches Thema für die Leute. Ich will nicht sagen, dass das überhaupt nicht vorkam, aber die sind erstmal waren sie und auch mit ihrem Glauben an Gott ganz doll bezogen auf dieses Leben. Ne? Es bezog sich darauf, hier in diesem Leben nicht so wie in einer Vorhölle, ne? Wo man sagt, wir sind auf dieser Erde, um dann irgendwie mit knapper Not in den Himmel zu kommen. Ne? Und dafür ist eben Jesus gekommen. So war das Denken nicht. Sondern das Denken war, hier dieses Leben auf dieser Erde ist ganz, ganz wichtig. Warum war das so? Weil sie vielleicht davon ausgegangen sind, da kommt gar nichts nach oder wir wissen nicht, was danach kommt. Und ganz ehrlich, irgendwie ist es uns auch so mitgegeben, ne, in dieses Leben, dass wir ja auch so ähnlich leben. Ist das richtig, was ich sage? Wir leben doch auch so, dass wir sagen, okay, bis dahin, ne, bis an diesen Zeitpunkt, wo wir wissen, da werden wir sterben. Bis dahin wissen wir ungefähr Bescheid. Und danach kommt etwas, was wir zwar glauben, hoffen, erahnen, eine Vorstellung davon haben, aber wir haben es nicht im Griff. Ne? Es ist außerhalb unserer Kontrolle. Und wir ticken trotzdem anders. Wir wissen, dass dies mit der Unterwelt, Jesus gekreuzigt, gestorben und begraben, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Vorher war hinabgestiegen in das Reich des Todes noch. Jesus ist in das Reich des Todes runtergestiegen und wir können das sagen, Halleluja, wunderbar. Deswegen leben wir heute besser, als Christen jedenfalls. Wir dürfen wissen, danach geht es weiter und wir haben sogar Einfluss darauf, wie es danach weitergeht. Das wissen wir alles. Ja, wenn ich mich für Jesus Christus entscheide, so sagen wir das, gemeint ist, wenn ich eine Beziehung zu Jesus, zu Gott zulasse, wenn ich die Gnade, die er mir gebracht hat, durch seinen Tod am Kreuz, wenn er, was wir im Abendmahl hier fast jeden Sonntag feiern, wenn ich das alles im Glauben annehme, wenn ich auf dieses Handeln Jesu vertraue, dann werde ich ein Kind Gottes und werde in den Himmel kommen, um es sehr einfach und klar auszudrücken. Das alles ist uns bekannt, oder hören wir jedenfalls oft, auch hier im Gottesdienst. Nun finden wir in der Bibel, die von uns gerne auch als das Wort Gottes bezeichnet wird, ist er auch, finden wir in dieser Bibel, die so viele Menschen auch unter der Leitung des Heiligen Geistes geschrieben haben, da finden wir dann Texte, die so sind wie dieser hier. Mal abgesehen von dem, dass der Schreiber offensichtlich noch keine Ahnung hatte davon, dass es aus dieser Unterwelt heraus, dass da noch was kommt, so ein Himmel, und ob da vielleicht dann auch noch geplant wird, ne? Oder ob man da dann etwas weiß. Also ich gehe davon aus, dass wir im Himmel etwas wissen, viel mehr als das, was wir heute wissen. Und ich denke, da wird gewusst, werden wir wissen, da werden wir denken, vielleicht auch planen. Aber das ist ein anderes Thema, da könnte man wahrscheinlich 4 Wochen lang Bibelstunden drüber halten. Hier ist es so, dass dieser einfache Text, trotzdem er ein bisschen im Widerspruch steht zu dem, was wir so uns normalerweise beschäftigt als Christen, dieser einfache Text gibt uns einen Ansatz zum Leben. Ist immerhin in der Bibel, ne? Und es wird dort zugelassen, dass diese Aussagen gemacht werden. Und die wiederhole ich jetzt nochmal und dann gehen wir da mal kurz drauf ein. Es geht um das Leben leben, es geht hier um Lebensfreude. Ich will vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Ich erzähle immer gerne von mir, nicht so wie der Christian, der kommt nächste Woche, der erzählt immer irgendwelche Geschichten von anderen, aber manchmal auch ein bisschen. Ich erzähle gerne von mir, weil ich habe ja auch was erlebt. Mit 16 Jahren bei der Wintershall in Barnsdorf habe ich in der Schmiede, musste ich ein halbes Jahr in der Schmiede, 2 Jahre Lehre, halbes Jahr davon in der Schmiede. Das heißt, riesiger Schmiedehammer so, budumm, budumm und auch mit so einem hier, wom, wom. So große Zangen, ne? Schraub hatten wir da, so große, kennt ihr die, wo man so Wasserpumpen, Dings, sowas. Und alles war groß und ich war klein und schwach. So. Und der Schmiedemeister dort, ich habe den Namen vergessen, trug so eine schwarze Mütze, kennt ihr die mit so einem glänzenden Schirm vorne noch? So diese, das trugen die Jungs damals, ne? Das war so ein richtiger von früher. Der war ja damals, 1976, war der ja schon fast kurz vor der Rente. Also der hatte den Krieg gesehen noch, ne? So. Oder daran teilgenommen. Und dieser Mann war ein ganz ruhiger, und ich weiß, dass der an mir verzweifelt ist, weil ich war, konnte nichts, ne? Also ich musste alles. Ja, nee, das nicht. Ich schweißen musste ich, verschiedene Verfahren, alles mögliche, mit dem Hammer draufhauen, einen Meißel schmieden. Und das war alles immer sehr, sehr schwierig, weil ich ein Kind war. Ich war ein totales Kind mit 16. Und rauchen konnte ich, auch bei der Arbeit, aber sonst war ich ein völliges Kind. Und dieser Mann, ob ihr es glaubt oder nicht, der hat mir doch eine Menge beigebracht. Ich konnte nachher schweißen und schmieden und ich weiß, wie man einen Meißel so macht, dass man mit Stahl trennen kann und so. Das sind alles so Sachen, Geheimnisse, Zauberei. Früher im Mittelalter haben sie gesagt, das ist Zauberei. Der Schmied ist ein Zauberer. So, was habe ich da gelernt? Eine Menge fürs ganz praktische Dinge. Und ich habe einen Tag, vergesse ich nicht, sehe den Mann vor mir, wie er das zu mir sagt. Der wollte nämlich zum ersten Mal in diesen ganzen Wochen, war das so, da sagte der, ich gehe heute 2 Stunden früher. Also ging nicht um 4 Uhr, 3:30 war Feierabend. Da wollte er praktisch nach der Mittagspause, hat er noch kurz gearbeitet, ist er gegangen. So, und das hat er gesagt. Und da habe ich zu ihm, weiß ich, wie ich so bin, ich habe ihn natürlich angequatscht, was willst du denn machen und so, oder sie, weiß ich nicht. Dann sagte er folgenden Satz zu mir, weil der war so ganz treu in der Arbeit, wisst ihr, was ich meine, so ganz... Ein ganz fleißiger, treuer, ruhiger Mann. Und dann sagt er auf Plattdeutsch zu mir, ich versuche das mal, wer Dach für Dach sie in Arbeit deit, und dei dat froh, und dei dat gern. Dei darf sich auch mal amüsieren. Also der Mann ist nicht jeden Abend in eine Kneipe gegangen oder sowas, sondern das war einer, der hat gesagt, jetzt ist mal Feier, irgendwie eine goldene Hochzeit oder was. Das war seine Antwort an mich. Also er würde sich jetzt mal einmal amüsieren. Jetzt wird mal ein Fest gefeiert. So. Und daran, denke ich, das hat bei mir so gesessen, weil ich zu der Zeit, ich habe mir zwar auch was gegönnt, aber zu der Zeit war ich so geprägt, dass ich dachte, man darf das Leben nicht genießen, wisst ihr? Ich bin gerade war Christ geworden und habe gedacht, habe ich schon öfter gesagt, nächsten Mittwoch kommt Jesus wieder, was auch möglich gewesen wäre, kann auch diesen jetzt Mittwoch sein. Und das hat mich so geprägt, dass ich gedacht habe, das ganze Leben hier hat überhaupt keine Bedeutung und keinen wirklichen Wert. Ne? Wisst ihr, das ist nicht wirklich was wert. Wenn ich mich hier freue, dann muss ich schon ein schlechtes Gewissen haben. So bin ich mal geprägt gewesen. Und ich weiß auch, dass das in vielen Gemeinden bis heute so auch rübergebracht wird, als wenn dieses Leben hier nur, ich sage es nochmal, ein Vorhof wäre, eine Vorhölle wäre, aus der man, die das nur einen einzigen Sinn hat, dass wir hier entscheiden, ob wir in den Himmel oder in die Hölle kommen. Aber Gott hat diese Welt und dieses Universum, ne, frag mal Karl, der kann da besser drüber reden, das alles hat Gott nicht geschaffen, als Sprungbrett in den Himmel, sondern er hat es ursprünglich geschaffen, um darin sich seine ganze Herrlichkeit auszudrücken, seine ganze wunderbare Art und Weise, sich selber. Das alles hat er ausgedrückt in diesem Universum und hat den Menschen in eine Welt gesetzt. Damals, ihr wisst das, ne? Hat er in den Garten Eden gesetzt mit diesen ganzen Tieren, mit dem ganzen Kram. Und dann hat er gesagt, das ist sehr gut. Und dann hat er gesagt, jetzt ist Pause. Jetzt ruhe ich. Jetzt ist meinetwegen auch Feier. Ich weiß nicht, wie Gott geruht hat, ob er gefeiert hat. Auf alle Fälle war es so, dass er das, dass dieses Leben nicht ohne Wert und diese Welt nicht ohne Wert und unser Hiersein jetzt hier hat auch aktuell eine Bedeutung und einen Wert. Und Gott die Ehre zu geben, ne? Gott die Ehre zu geben, bedeutet auch mit diesem Leben, also dieses Leben zu leben. Und das wird hier in diesem Text sehr schön deutlich. Der Prediger sagt, auf, iss mit Freuden dein Brot und trinke fröhlich deinen Wein. Brot brauchen wir alle, ne? Ganz am Anfang heißt es, im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Da habe ich früher immer gedacht, das ist ein Fluch, ne? Aber das ist gar kein Fluch. Im Schweiße deines Angesichtes, also wenn du gearbeitet hast, dann sollst du auch dein Brot essen, dann soll auch Ertrag da sein, dann sollst du auch was davon haben. Also iss doch dieses Brot mit Freuden. Nimm doch das, was du vielleicht mit Plackerei und Anstrengung erworben hast oder was du dir vielleicht zusammensparen musst. Das heißt, ich muss mein Geld so ein bisschen zusammenhalten, ist auch Arbeit. Ne? Also wenn du das, was du hast, erfordert uns auf, das Brot, das wir haben, mit Freude zu nehmen. Also das, was wir das Notwendige. Und dann sagt er, und trink fröhlich deinen Wein. Das wollen wir nicht jedem empfehlen, ne? Hier, heute Morgen. Richtig? Trink fröhlich deinen Wein, wird einer sagen, manch einer sagen, das lasse ich lieber, das weiß ich, das lasse ich lieber. So, aber er sagt es hier, trink fröhlich deinen Wein, weil Wein war das im Grunde das einzige wirkliche Genussmittel, ne? Es war mehr als Brot. Das war, was gibt es heute alles? Cola, Kram, Zeugs, verschiedene Energy Drinks und so weiter. Also Luxus, ne? Sind ja sauteuer, wenn wir die irgendwie an der Tankstelle kaufst, dir so eine kleine Dose, fällst du in Ohnmacht. Nein, Wein steht hier dafür, Mann, das ist der Luxus, also das, was du über das Notwendigste hinaus hast, ne? Nimm das doch auch fröhlich. Mach das fröhlich, mach das richtig, wenn du dein Brot isst. Und dann diesen Wein, also das vielleicht nicht ganz Notwendige, nimmst, mach das mit Freuden. Freue dich über das, was du hier jetzt erlebst und genießen kannst. Und dann so kommt ein Satz, der uns fast vom Hocker hauen könnte, ne? Jedenfalls die, die schon länger in Gemeinden sind und die schon länger Christen sind. Wir lesen ja die Bibel immer auch aus einer bestimmten Prägung heraus. Was steht da? Also, auf, iss dein Brot, iss mit Freuden dein Brot und trinke fröhlich deinen Wein. Und dann sagt er, denn Gott gefällt schon lange, was du tust. Schon mal gelesen, habe ich in der ganzen Bibel kaum mal gefunden. Vielleicht lese ich immer die verkehrten Texte. Ne? Denn Gott gefällt schon lange, was du tust. Das haut er da einfach mal so raus. Das wollen wir wahrscheinlich nicht ganz jetzt hundertprozentig jeder von uns auf sich beziehen oder womöglich noch auf den bösen Nachbarn, dass Gott das auch gefällt, was der macht. Das geht vielleicht ein bisschen weit. Aber die Idee zu haben, dass Gott sich vielleicht nicht nur immer zu über uns ärgert, wisst ihr, weil wieder was nicht richtig funktioniert hat oder auch über die Menschen überhaupt. Ne? Also Gott liebt diese Welt und wir sind sein Eigen, wohin er uns stellt, sollen wir es zeigen. Gott liebt diese Welt, ne? Und das ist mir diese Woche eingefallen. Mann, der liebt ja nicht nur mich und Martin, die Missionsgemeinde und die Baptisten und von den Lutherischen nur die Kreuzkirche, weil wir wissen, da sind ein paar Fromme. Ne? Gott liebt diese Welt und Gott freut sich natürlich über seine Kinder, ganz besonders, das ist gar keine Frage. Aber er freut sich auch über seine Schöpfung immer noch. Und es ist ihm sicherlich immer noch so, dass er weiß ja noch, wie er sich das gedacht hat und wie das alles angefangen hat und was er daraus machen will. Und da ist es so, dass Gott sich auch über bestimmte Dinge freut. Ja, wenn du dein Dach für Dach, die in Arbeit da ist, ne, dann kann es auch mal ein Tag zum Feiern, da freut sich Gott nicht nur darüber, dass du dich in diese Gesellschaft eingebracht hast, dass du deine Kinder erzogen hast vielleicht oder dass du deine alte Nachbarin besuchst oder was auch immer. Nicht nur darüber freut er sich, sondern er freut sich auch darüber, dass wir unser Leben leben, denn er hat es uns gegeben. Nochmal, Gott freut sich, wenn du dich mit Freunden triffst. Monika geht heute Mittag abgeholt, um mit jemandem essen zu gehen. Ist eine Frau, ne? Also. Ich darf nicht mit. Obwohl das. Nee, ich muss Lisa aus Osnabrück abholen, die hat da auch eine schöne Zeit gehabt bei den Pfadfindern. Nur ich muss hier predigen, so sieht das aus. Die anderen haben alle Spaß. Ja, also was er uns hier sagen will ist, Mann, Gott ist nicht, guckt nicht die ganze Zeit nur griesgrämig darauf, ob du dir vielleicht mal was gönnst. Ne? So, sicherlich keine Aufforderung darauf, auf Kosten anderer zu leben und irgendwie, dass wir wissen das ja mit den Todsünden, Völlerei und der ganze Kram. Das ist hier, steht hier auch nicht. Hier steht einfach nur, Gott gefällt, was du tust. Guck doch mal auf dein Leben, ist mal anderer, der andere Blickwinkel. Frag dich doch mal in dieser Woche, Mann, Gott, dir gefällt, was ich tue. Ne, und da wird sicherlich einiges sein, wo du sagst, das kann nicht sein. Das wissen wir dann schon. Ne? Aber grundsätzlich gefällst du Gott. Gott, du gefällst Gott. Und dass du lebst, dass du isst, dass du arbeitest, dass du feierst, das gefällt Gott. Das steht in der Bibel. Schön, dass man das immer ein bisschen so aus dem Zusammenhang nehmen kann. Das machen wir aber ja bei anderen Sachen auch. Ne? Wisst ihr, bei den, sei bloß vorsichtig, wird auch immer, nehmen wir immer aus dem Zusammenhang. Aber es gehört eben alles dazu. Manche Dinge hasst Gott, Gott hasst Sünde, aber manche Dinge gefallen ihm auch. Du zum Beispiel gefällst Gott. Und viele ganz alltägliche, normale Dinge, die du tust und tun oder vielleicht tun möchtest, die gefallen ihm auch. Jetzt geht es nämlich weiter. Jederzeit trage festliche Kleider. Leute, trage festliche Kleider. Jederzeit, sagt er. Du kannst aber nicht in der Schmiede arbeiten, das kann ich euch sagen. Obwohl ich das erlebt habe in der Kunststofffabrik, Elastogran-Lempförde, samstags morgens, das war ja dann zusätzlich, ne? 5 Tage gearbeitet, 6, Samstag waren Überstunden, da sind wir mit dem weißen Hemd zur Arbeit gegangen, extra, alle, die an der Maschine gearbeitet haben, ne? Weil wir gesagt haben, heute, ne, feiern, also wir feiern das jetzt, dass wir hier arbeiten, ne? Wir gehen da nicht hin so, sondern wir, ne, grüne Latzhose, weißes Hemd, ne? Altes weißes Hemd, aber egal. Das war also, warum soll ich nicht jeden Tag festliche Kleider tragen? Warum soll ich mich gehen lassen? Wir werden aufgefordert, das ist hier eine Anleitung gegen eine depressive Grundhaltung im Leben. Ne? Isst dein Brot mit Freuden, Gott, du gefällst Gott, was du tust gefällt. Geh mal davon aus, dass Gott sich darüber freut, dass du, was du so machst an diesem Tag. Und dann jederzeit trage festliche Kleider. Und spare nicht mit duftendem Öl auf deinem Haar. Gefällt uns das? Würde mir, hat mir jemand gesagt, würde Jesus das auch tun? Gerade noch nicht lange her habe ich gesagt, ja genau, das wird er tun. Und hier, ja, das würde Jesus auch tun. Der hat sich ja das gefallen lassen, ne? Dass teures Öl über seinen Kopf gegossen wurde. Und dann haben andere gemeckert, haben gesagt, davon hätte man auch den Armen was geben können. Richtig. Ich frage mich, sind das die Leute, die den Armen was geben? Wisst ihr, was ich meine? Ne? Die dann sagen, oh, das muss man für die, ne? Dann frage ich, sind das die, die den Armen was geben? Also die, die am meisten rummeckern, sind oft die, die selber gar nicht bereit sind, irgendetwas in die Waagschale zu werfen oder irgendetwas zu tun, was Gott gefällt. Spare also nicht mit duftendem Öl, also lass es dir ruhig mal was kosten, pflege dich, ne? Pflege dich. Jederzeit trage festliche Kleider. Also du darfst immer gut aussehen und so gekleidet sein, als wenn, es gibt das oft so bei älteren Menschen, ne, dass die so ganz akkurat gekleidet sind, wisst ihr? Dass sie so ganz akkurat gekleidet sind, so damenhaft oder so, ne? Gerade neulich jemanden getroffen, so mit Nadelstreifenanzug und allem, habe ich früher auch öfter mal gedacht, habe ich gesagt, ja, der war noch gar nicht so alt, der war ein bisschen älter als ich, aber ich habe gedacht, genau das musst du anhaben, Junge. Wisst ihr? Das passte von Kopf bis Fuß. Das war seine Art, sich, also das hier zu erfüllen, festlich gekleidet zu sein, passte. Ne? Also wir dürfen festlich gekleidet sein und sollen nicht sparen mit Öl auf unserem Haar. Und dann heißt es hier im nächsten Satz, genieße das Leben mit einer Frau. Naja, genieße das Leben mit einer Frau, die du liebst. Ne? Das ist ja heute ein Abend, das würde ja auch den Rahmen sprengen, wenn wir da ganz weit drauf eingehen wollen. Hier ist natürlich gemeint, meint dieser Mann, an hier richtet sich ja, die richten sich ja ganz oft an Männer in der Bibel. Hier ist der Mann gemeint, könnte natürlich auch andersrum sein. Genieße das Leben mit einem Mann, wenn du eine Frau bist, die du liebst. Genieße das Leben mit einer Frau, die du liebst. Ist für viele von uns zu spät. Einige sind keine Männer, die hier sind. Und und die anderen haben schon so ihre Erfahrungen gemacht. Aber was hier gesagt wird, ist, das ist ein Grundbedürfnis ja von Menschen. Ne? Ein Mann möchte eine Frau haben und idealerweise auch noch eine, die er liebt und die ihn liebt und mit der möchte er ein schönes Leben verbringen. Das ist ja der Punkt, dass man sagt, das wollen ja alle. Ne? Ich will jemanden kennenlernen und mein Leben lang mit dem zusammenbleiben. Ist ja nicht, die wenigsten Leute sagen, ich möchte gerne 7-mal geschieden werden. Das ist der Traum meines Lebens. Ne? Ich möchte gerne auf so sieben Bruchstücken mein Leben verbringen. Das kriegen viele von uns hin, müssen wir auch. Aber der Wunsch ist ja nicht, unser Wunsch ist doch eigentlich genau das. Und da sagt der Prediger hier, ja, das gehört zu dem, was Gott gefällt. Mach das. Ne? Genieße da vor allen Dingen erstmal, das mit der Frau ist ja nur, nehmen wir mal nur als Beispiel, aber er sagt hier, genieße das Leben. Genieße das Leben. Ne? Wir fügen hinzu, denk auch daran, dass du sterben musst, das sagt der lutherische Pastor immer, ne, wenn die Abkündigungen waren. Herr, belehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Aber das heißt doch nicht, dass wir das Leben nicht genießen sollen. Er sagt, genieß das Leben. Genieße das Leben mit einer Frau, die du liebst. So verbringe alle Tage deines vergänglichen Lebens, die Gott dir unter der Sonne schenkt. Alle Tage, die nur ein Windhauch sind, das wissen die meisten von uns schon, wir sind ja älter geworden, dass unsere Tage wie ein Windhauch sind. Also genieße das Leben. Ja, das ist dein Anteil am Leben und an deiner Arbeit, mit der du dich unter der Sonne abmühst. Also, er sagt hier, diese Punkte, die ich eben genannt habe, das ist dein Anteil, das ist das, was du darfst. Was du sollst, solange du hier bist. Wir lassen jetzt mal den Himmel raus, aber das sollst du hier. Du sollst nicht nur in der Straße, in der Fußgängerzone Traktate verteilen und predigen, wenn Leute vorbeigehen und die bleiben nicht mal stehen. Habe ich alles gemacht. Ne? Kannst du machen. Aber vergesse nicht, dieses Leben dankbar anzunehmen und das, was Gott dir gegeben hat, zu genießen. Ist noch nicht zu spät, ihr lieben Mitalten. Wir dürfen das, immer noch. Jetzt gibt es noch ein Ding abschließend, das will ich auch noch sagen hier. Ein ganz, ganz wichtiger Satz hat deswegen auch das Thema, das Leben leben, keine Zeit für halbe Sachen, bezogen auf all das, was ich eben gesagt habe. Nicht halb. Ne? Wenn du feierst, feier. Luther hat mal gesagt, wenn du sündigst, dann sündige richtig. Was er meinte, war wahrscheinlich sowas. Er meinte wahrscheinlich, wenn du jetzt mal einmal Party machst, dann mach Party, ne? Ja? Und es darf auch mal was kosten, nicht nur Öl auf dem Kopf, sondern darf auch mal was verschwendet werden, wenn es denn passt. Aber hier sagt er etwas noch, was grundsätzlicher ist. Was immer deine Hand zu tun bekommt, das tue mit deiner ganzen Kraft. Das sind alles Sachen, die uns helfen, psychisch gesund zu bleiben oder zu werden. Was immer du tust, ne, was deine Hand zu tun bekommt, das tue mit deiner ganzen Kraft. Wisst ihr, die schlimmsten Dinge im Leben, in unserem persönlichen Leben und auf dieser Welt passieren nicht, weil Menschen entschieden etwas tun. Denk mal nach. In dein eigenes Leben. Ist da viel schief? Gab es große Katastrophen, weil du eine falsche Entscheidung getroffen hast? Sicherlich gab es da mal ein paar Katastrophen. Aber es gibt viel mehr Schaden, jedenfalls bei zögerlichen Leuten, viel mehr Schaden dadurch, dass man nicht entscheidet, ne? Und nicht handelt. Ich kann davon ein Lied singen, weil ich habe da so eine, von Geburt an so ein Ding, ne? Behinderung nennt man das, glaube ich. Wenn ich nicht entscheide, dann kann es mir passieren, dann wird automatisch, also wenn ich mich nicht entscheide, tritt automatisch die Katastrophe ein, versteht ihr? So, habe ich immer bei der Steuererklärung. Ich immer denke, da kannst du das noch und das noch und das noch. Zum Schluss habe ich sie zu spät abgegeben, da zahlst du 500 Euro Strafe, wenn es gut geht. So, ne? Versteht ihr, was ich meine? Es gibt Dinge, wo es besser ist, eine Entscheidung zu treffen und die vielleicht hier später zu korrigieren. Also mach doch das, was du machen willst, richtig mit ganzer Kraft. Und wenn du dann feststellst, oh weia, das wird ja gar nichts, dann kannst du es ja immer noch bleiben lassen. Und er sagt, das mach das hier, was immer deine Hand zu tun bekommt, das tu mit deiner ganzen Kraft. Also wenn du dich entscheidest, auch heute vielleicht, wo wir älter geworden sind, wenn wir uns entscheiden, heute ein das und das zu tun, da vielleicht einen schönen Tag zu verbringen, dann mach doch das doch ganz. Dann brauchst du nicht darüber, denk doch nicht darüber nach, ob du vielleicht lieber irgendwie was anderes gemacht hättest, wisst ihr? So, dieses, sondern dass wir das, was wir tun, entschieden, ganz und gerne tun. Ich glaube, wenn wir das auf uns wirken lassen, ihr könnt euch das ja nochmal durchlesen zu Hause. Da sind diese vier Punkte drin. Das Leben genießen und selber pflegen, selbst was gönnen. Auf Beziehung Wert legen, ne? Das Leben genießen mit anderen zusammen. Hier ist von der Frau die Rede. Und die Zeit nutzen, also nichts verdammeln, sondern eine Entscheidung treffen, etwas tun, um gegebenenfalls es später korrigieren zu müssen. Amen. So, jetzt mache ich